Heute geht's mal um mich und meinen eigenen Weg. Gudrun habe ich im Porträt oder auch im Interview. Erstens, wie ich wurde, was ich wurde. Zweitens, was hat mich ganz besonders geprägt? Drittens, wie und warum wird eine Naturwissenschaftlerin und Mitglied der Geschäftsleitung zum Coach? Und viertens, was ist eigentlich dieses Biosystemic-Management-Konzept? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, was mein absolutes Erfolgsgeheimnis ist und wieso Sie dies ganz leicht kopieren können. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Frau Happig, wie sind Sie eigentlich zu der geworden, die Sie sind? Das wurde ich gerade in einem Podcast-Interview gefragt. Wie war Ihre berufliche Laufbahn? Sie hatten eine steile Karriere von Beginn an, wurden direkt als Führungskraft eingesetzt und schnell befördert. Wie kam es zu dieser steilen Karriere? Wie ist es dazu gekommen, dass Sie heute Coach für C-Level sind? Und was hat es mit dem Biosystemik-Ansatz auf sich? Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den Führungsalltag leichter machen, und den Link finden Sie auch in den Shownotes. Diese und ähnliche Fragen bin ich schon öfter gefragt worden. Und immer wieder mischt sich auch die Frage darunter, wie wird man als Naturwissenschaftler Coach? Vielleicht hören Sie schon länger meinen Podcast und stellen sich diese oder ähnliche Fragen auch. Und daher habe ich mir mal ein Herz genommen und heute in der 100. Folge des Leben an der Spitze Podcast mal ein wenig mehr über mich zu erzählen. Und dabei ist mir ein Interview eingefallen, das es aus meiner Sicht in sich hatte. Richtig knackige Fragen, über die ich richtig nachdenken musste. Und als am Ende die Frage kam, Frau Happig, was ist Ihr Erfolgsgeheimnis, habe ich wirklich mal tief in mich geschaut, um eine Antwort zu finden. Haben Sie Lust auf dieses Gespräch? Hier finden Sie das gesamte Interview, was David Baczynski vom Coaching-Magazin mit mir führte. Frau Happig, wie sind Sie ins Coaching gekommen? Meine Antwort dazu, ich glaube, man kommt nicht auf die Erde, weil man Coach werden will. Zumindest was meinen Lebenslauf angeht, würde ich sagen, Coaching war nicht wirklich mein Ziel, sondern eher die logische Konsequenz, um das, was ich mir im Leben vorgestellt habe, realisieren zu können. Die Geschichte fängt vorne an, weil wir eigentlich durch vieles geprägt werden, unter anderem, wo wir herkommen. Und was prägt mich eigentlich? Das eine ist, dass ich aus einem Familienunternehmen aus Ostwestfalen komme. Und das andere ist, dass mich das Leistungsprinzip vielleicht schon von Kindesbeinen an sehr geprägt hat. Was sich dann auch daran gezeigt hat, dass ich mich schnell begeistert habe für Sport. Frau Baczynski fragt mich, Sie waren Leistungssportlerin, das heißt Sprinterin. Ja, ich habe als Jugendliche zu den schnellsten Sprinterinnen Deutschlands gehört. Ich glaube, mit 13 Jahren lief ich schon 12,2 Sekunden auf 100 Metern und fand das einfach toll. Herr Baczynski fragt mich, Sie sprachen von Prägung. Wieso haben Sie sich dann für ein Biologiestudium entschieden? Die Biologie ist genau die dritte Komponente meiner Prägung. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Da ist natürlich viel Natur, die mich faszinierte. Ich wollte wissen, wie das alles funktioniert. Und das war für mich auch ausschlaggebend, Biologie zu studieren. Ich wollte schlicht die ganzen Zusammenhänge kennen und meine Neugierde befriedigen, wollte sehr genau beobachten und analysieren, wie etwas funktioniert und versuchen, es zu verstehen. Und dann nach dem Studium wollte ich unbedingt nach Berlin. Ich wollte unbedingt in die Industrie und ich wollte unbedingt in der Mikrobiologie tätig sein. Tatsächlich war da immer ein Ich will, ich will, ich will. Und ich habe Wege gesucht, das auch zu verwirklichen. Herr Baczynski fragt, ja, und warum gerade Berlin? Naja, Berlin, weil zu dem Zeitpunkt die Mauer fiel. Und ich habe auch früher schon häufiger Städte gewechselt wegen der Uni. Und der Mauerfall war der Moment, wo ich mir dachte, hier wird was passieren. Das gibt es nie wieder in der Art in Deutschland. Und wenn du tatsächlich mitbekommen möchtest, wie Menschen mit so einer Situation, also einem vollkommenen Umbruch, Change oder wie man das auch immer nennen möchte, wie Menschen damit umgehen, welche Möglichkeiten entstehen, was da alles passiert, dann musst du dahin, nach Berlin. Herr Baczynski, nach dem Studium wurden Sie gleich als Führungskraft in einem Berliner Unternehmen eingestellt. Eine große Herausforderung für einen Berufseinsteiger.
Ja.
Ganz ehrlich, ich hatte da schon Manschetten. Und sagte meinem damaligen Chef auch, ich bin Anfänger und ich habe von Führung keine Ahnung. Und er hat nur gemeint, das würde ich schon packen. Das Unternehmen beschäftigte sich mit Umweltsanierung, war also genau das, was ich machen wollte. In Berlin gab es zum Beispiel das Haus der Kulturen der Welt oder man nennt es auch Schwangere Auster, wie man so im Volksmund sagt. Da war der Boden ziemlich verdreckt mit Öl und Altablagerungen und wir haben den Boden saniert und wir haben ihn mikrobiologisch gereinigt. Das wird kaum einer wissen, weil das Verfahren etwas ist, das so geräuschlos ist und so natürlich läuft, dass da keiner was mitkriegt. Und das war für mich einfach toll. Also die Idee, aus etwas, was nicht gut ist, hier also einen Umweltschaden, mit Hilfe von vorhandenen Ressourcen, sprich Mikroorganismen, wieder etwas Sauberes zu machen, im Einklang mit der Natur, das war für mich echt ein Traum. Herr Baczynski fragt mich, kann man das auch auf das Coaching übertragen? Ja, das kann man total übertragen, denn es ist genau das Gleiche. Da ist etwas, was nicht in Ordnung ist. Und man versucht, dieses System zu verstehen und mit den Ressourcen der Natur, das heißt dort den Mikroorganismen und hier im Coaching den Ressourcen, die der Klient mitbringt, das Nicht-Optimale zu lösen. Es geht also darum, nicht zu brechen und zu biegen, keine komplizierten, unnatürlichen Technik anzuwenden, sondern das zu nutzen, was im Positiven da ist, die Ressourcen der Natur zu nutzen. Herr Baczynski fragt mich, ja, und wie sind Sie dann von der Führungskraft zum Coach geworden? Also ich hatte sicherlich den gleichen Führungskräftealltag wie viele andere Führungskräfte auch und war doch ziemlich genervt, insbesondere von den vielen uneffektiven Führungsstrukturen. Das wollte ich einfach anders oder besser machen und habe nach Lösungen gesucht. Und irgendwann habe ich dann gedacht, sag mal, die Natur ist ein komplexes biologisches System, aber ein lebendes System. Und ist nicht ein Unternehmen auch ein komplexes lebendes System? Naja, das war damals erstmal eine Hypothese. Und dann habe ich weitergedacht. Wenn dem so ist, könnten da nicht einige Prinzipien aus der Natur, ähnlich wie in der Bionik, wo die Prinzipien auf die Technik übertragen werden und vielfach in der Industrie Anwendung finden? Also können die nicht auch auf Menschen und Unternehmen übertragen werden? Das war so die Grundidee. Und das habe ich dann in meinem eigenen Führungsalltag ausprobiert. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Wir haben sehr gute Ergebnisse erreicht und die Leute waren zufrieden. Und jedenfalls bin ich dann im Unternehmen die Karriereleiter ziemlich hochgeschossen, war Mitglied der Geschäftsleitung und für 1000 Mitarbeiter verantwortlich im Raum Dach. Und ich war mit Mitte 20 an einem Punkt, wo ich alles erreicht hatte, also zumindest das, was Erfolg für mich bedeutete. Herr Baczynski, boah, das ist ja beneidenswert. Ja, nur merkte ich gleichzeitig, dass ich kreuzunglücklich war und ich konnte das einfach nicht verstehen. Mein Umfeld verstand das auch nicht und alle meinten, ich hätte ein Luxusproblem. Dann lief in meinem Kopf die nachfolgende Spirale ab. Ich verdiene hier gutes Geld, aber gutes Geld verdiene ich für gute Leistung oder zumindest hat mein Arbeitgeber Anspruch auf gute Leistung. Wenn ich aber unzufrieden bin, bringe ich nicht die höchste Leistung. Also ist das jetzt eigentlich kein Luxusproblem, was ich hier habe, sondern das interessiert auch meinen Arbeitgeber. Ich musste zusehen, wie ich es schaffe, wieder zufrieden und voll leistungsfähig zu sein. So bin ich auf die Suche gegangen und habe so ziemlich alles an Seminaren, Weiterbildung, Beratung und so weiter in Anspruch genommen, um herauszufinden, was mein Problem war. Ja, Herr Baczynski fragt, und was war das Ergebnis? Naja, Ich habe immer wieder Dinge und Erkenntnisse ausprobiert, angewendet und so weiter. Und irgendwann stellte sich heraus, welche Kriterien für mich erfüllt sein müssen, um glücklich zu sein. Das Thema muss passen und das war gegeben. Die Position musste gut sein, das war sie auch. Und das Umfeld muss stimmen und das tat es nicht. Ich war aufgrund meines Idealismus und meiner Liebe zur Biologie in dieses Unternehmen gekommen. Aber der Inhaber vertrat eine vollkommen andere, rein auf finanziellen Erfolg zielende Ideologie, was natürlich zwischen uns zu einem schweren Wertekonflikt führte. So wusste ich aber, dieses Umfeld tut mir nicht gut. Aus diesem Umfeld muss ich raus. Kurzerhand habe ich die Branche gewechselt und bin in die Weiterbildungsbranche gegangen, zu einer internationalen Managementakademie, in der es darum ging, individuelle Ausbildungsgänge zum Thema Führung und Persönlichkeit zu konzipieren und durchzuführen. Und da ging es dann wieder steil bergauf mit der Karriere. Doch ich war immer noch nicht ganz so zufrieden, wie ich mir das vorgestellt hatte, obwohl ich Thema, Position und Umfeld super fand. Herr Baczynski fragte mich, und was war es diesmal? Inhaltlich hat mich zu dem Zeitpunkt besonders interessiert, wie Menschen und vor allem Führungskräfte schneller an ihre Ziele kommen können. Dazu hatte ich einige Ideen und die wurden dann auch einfach ausprobiert. Das war insofern klasse, weil ganz viele Menschen diese Ausbildung absolviert haben und wir meine Hypothesen und Ideen sehr schnell fast benchmarkmäßig überprüfen konnten. Und genau hier dachte ich, nee, für mich gibt es mehr. Denn ich merkte, dass ich näher ran wollte an meine Lieblingszielgruppe, die Leistungsträger. Und mit ihnen wollte ich direkt und individuell arbeiten. Meine Erfahrung auch als Führungskraft, denn ich, als solche hatte man ja auch eine spezielle Rolle, einbringen. Parallel dazu hatte ich zu dieser Zeit quasi schon erste Erfahrung als Coach neben meiner Führungstätigkeit gesammelt. Und dann war der Groschen gefallen und ich wusste, Mensch, das ist es. Dann war eigentlich der Sprung naheliegend, mein eigenes Coaching-Unternehmen Galileo zu gründen, um Leistungsträger auf ihrem Weg, ihre Ziele zu erreichen, zu unterstützen. Herr Baczynski fragt mich, das heißt, Sie haben neben Ihrer Arbeit bei der Management-Akademie als Coach gearbeitet? Ja, genau. Um zumindest ein Gespür dafür zu kriegen, ob das meins ist. Und das machte mir schon sehr viel Spaß. Und für mich war Coaching eine logische Konsequenz oder Weiterentwicklung. Als Führungskraft habe ich den Führungsalltag mit seinen Problemen kennengelernt, habe dagegen erfolgreich etwas getan und schließlich war ich bei der Konzeption von Ausbildung rund um das Thema Führung beteiligt. Und so wurde ich Coach. Haben Sie dann auch Coaching-Ausbildung absolviert, fragt mich David Baczynski. Ja, ganz viel. Mein Ziel war und ist es, zu den Besten am Markt zu gehören. Und da gehören natürlich coaching-spezifische Ausbildungen einfach dazu. Und so habe ich gleich 3 systemische Coach-Ausbildungen gemacht. Tatsächlich besuchte ich stetig Aus- und Weiterbildung ungefähr so häufig, wie andere Leute ins Kino gehen. Und das gehört für mich so als professioneller Coach einfach dazu. Herr Baczynski fragt mich, welche Coaching-Ausbildung hat Sie am meisten geprägt? Ich glaube, das war sicherlich meine erste systemische Coaching-Ausbildung bei Professor Dr. Fritz Siemann, einem der Urväter des systemischen Gedankens. Dazu gibt es eine schöne Anekdote. In vielen Ausbildungen war ich als Biologin immer der Exot. So saßen in jeder neuen Vorstellungsrunde überwiegend BWLer und Psychologinnen, die mich fragend angegrinst haben und irgendwie immer das Gefühl hatten, dass ich mich wohl in der Weiterbildung vertan haben würde und ich würde da nicht reinpassen. Und im Gegenmoment fing ich dann immer mehr oder weniger stammelnd mit meinen Erklärungen an, dass ich da vielleicht doch reinpassen würde und ich empfand das aber eher als Rechtfertigung. Eben, wie gesagt, bis zu meiner ersten systemischen Weiterbildung. Gerade wollte ich nämlich wieder mal eine Erklärung abgeben und da sagte der Ausbilder, naja, für Sie ist das ja alles kalter Kaffee hier. Als Biologin kennen Sie die grundsätzliche Gedankenrichtung. Da war ich erst ganz irritiert. Doch dann merkte ich, dass dieses systemische Gedankengut mir extrem nahe kommt aufgrund meines Biologiestudiums und ich fühlte mich sofort wie ein Fisch im warmen Wasser. Herr Baczynski fragt mich, wenn man an Systeme denkt, so fällt einem zunächst eher Soziologie, nicht unbedingt Biologie ein oder zum Beispiel Niklas Luhmann. Ja, das stimmt. Aber Soziologie und Biologie hängen ganz eng zusammen. Das Systemische ist sowieso eine Kombination aus den Naturwissenschaften und soziologischen und auch psychologischen Ansätzen. Das hört sich erstmal weit weg an, aber es liegt extrem nah. Er fragt mich, wie meinen Sie das? Um mal ein paar Grundsätze aus dem Systemischen oder wie ich das Systemische verstehe zu nennen. Man geht ja weg von der bloßen Betrachtung von Ursache und Wirkung und eher hin zu der Idee, dass alles miteinander in Zusammenhang steht. Genau wie in der Natur. Dieses alte, von Ursache und Wirkung geprägte Denken funktioniert in der Biologie und den Naturwissenschaften schon lange nicht mehr. Da muss man unbedingt auf die möglichen Zusammenhänge zwischen den Dingen blicken. Und ebenso wichtig ist, dass man beim systemischen Ansatz nicht nur in festgeschriebenen Hypothesen, sondern auch in Möglichkeiten denkt. Es könnte so sein, muss aber nicht. Und diesen Anspruch, dass ich einfach Recht habe, gibt es hier schlicht nicht. Genau das habe ich als Biologin extrem früh gelernt. Während des Studiums wollten wir natürlich alle beweisen, wie die Prozesse in der Natur funktionieren und haben großartige Hypothesen aufgestellt, die wir mit der ersten Ausnahme, die es fast immer gibt, sang- und klanglos wieder fallen lassen durften. Und daraus entwickelte sich bei mir so eine Haltung. Ich habe nicht recht, sondern ich begegne einem System Natur und darf es beobachten, darf versuchen, es zu verstehen. Versuchen, Prinzipien zu erkennen und zu übertragen. Und diese Haltung finde ich im Systemischen und in der Natur absolut identisch. Und dazu kommt, dass mir Fritz Simon eins gesagt hat, für ihn sei das Systemische keine Methode, sondern eine Einstellung und Geisteshaltung. Das heißt, eine Idee, wie die Welt mit allen Individuen funktioniert. Und das gefällt mir sehr gut, weil ich das für mich als Diplombiologin perfekt übertragen kann. Herr Baczynski fragt mich, entstand da Ihr Coaching-Ansatz, Biologie mit Coaching zu verbinden? Sie meinen mein Biosystemic-Management-Konzept? Ja, genau, das meine ich. Ich habe schon früher mit Menschen und Führungskräften gearbeitet und mir dabei teils unbewusst die Natur zum Vorbild genommen. Da dann das Coaching mit reinzunehmen, ich habe eigentlich gar nicht darüber nachgedacht, war eigentlich logisch. Die Biosystemik, wie ich meinen Coaching-Ansatz nenne, ist im Grunde ein Konglomerat aus all meinen Erfahrungen, das heißt aus Führungserfahrung, aus Coaching-Erfahrung und meiner naturwissenschaftlichen Denke. Ja, und wie sieht die Verbindung von Biologie und Coaching, also sprich diese Biosystemik, aus? Die Idee ist grob schemenhaft, dass da jemand ist, der eine Herausforderung, ein Problem oder Ähnliches hat und sich fragt, wie löse ich das? Und viele versuchen dabei, sich an einem Vorbild zu orientieren und suchen dann nach einem guten, erfolgreichen Vorbild. Und Professor Dr. Frederik Fester, einem renommierten Biokybernetiker, hat einmal gesagt, die Natur ist das erfolgreichste Unternehmen aller Zeiten. Also wenn ich also nach einem glaubwürdigen Vorbild suche, dann nicht nach einem neuen Management-Tool, sondern dort, wo einfach Erfahrung und Erfolg sind, sprich in der Natur. Also wird für das Problem des Klienten ein Beispiel aus der Natur gesucht und anschließend gemeinsam eine Idee oder eher ein Prinzip herausgearbeitet, das für die Situation hilfreich sein könnte. Haben Sie mal ein Beispiel aus der Natur für uns? Ein schönes Beispiel ist, Führungskräfte sind mehrfach in ihrem Leben im Rollenwechsel. Von der Fach- zur Führungskraft, vom mittleren ins oberste Management und so weiter. Und was von vielen als ziemlich schwierig empfunden und erlebt wird. Und da kann man kluge Sprüche bringen, aber ich vergleiche das gerne mit der Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Wenn also eine Raupe zum Schmetterling wird, ist das eigentlich super. Ein absoluter Schritt nach vorne. Diese Freiheit, die der Schmetterling hat. Er kann jetzt sogar fliegen und so weiter. Von außen betrachtet also ein Riesenerfolg. Wenn man das jetzt aber mal umdreht und sich in die Raupe versetzt, sieht es für die Raupe häufig gar nicht so rosig aus, weil alles, was sie bisher kannte, plötzlich nicht mehr gilt. Auf sie kommen eine Menge Veränderungen zu, von denen sie gar nicht weiß, was das ist. So eine Raupe könnte sich ja auch fragen, fliegen? Was ist denn das? Sie ist ja bislang auf ihren Beinchen gewesen. Aus Sicht der Raupe wird so ein Wechsel zunächst als existenziell bedrohlich empfunden, klarerweise. Und damit habe ich die Brücke zu der Führungskraft, die auch emotional die Sache zu begreifen beginnt und ihr bewusst wird, stimmt. Auf dem Papier ist es eine Beförderung, aber jetzt verstehe ich, warum ich mich so fühle. Herr Baczynski meint, weil es eine komplette Umstellung ist. Ja, genau. Es ist ein komplett anderes Leben. Auch des Umfelds, meint David Baczynski. Genau. Und kann nun auch weiterschauen, was denn als Schmetterling alles anders ist. Er muss fliegen lernen, muss von einer Blüte zur nächsten und so weiter. Diese Betrachtung, übertragen auf die Führungskraft, wird sie dafür sensibilisieren, welche Besonderheiten, welche Regeln und welche Gepflogenheiten es an der neuen Rolle gibt. Als Führungskraft mache ich Dinge anders als eine Fachkraft und als Vorstand mache ich wieder anderes als im mittleren Management. Und diese Erkenntnis wird in der Regel sehr dankbar angenommen. Herr Baczynski, das heißt, mit Hilfe von Analogien zur Natur wird dem Klienten sein Problem verdeutlicht und von einer anderen Perspektive aus betrachtet. Ja, richtig, genau. Eine Vorgehensweise sind diese Analogien und sie sind der einfachste Schritt. Zwar ist eine Führungskraft ja nicht doof und es liegt mit Sicherheit nicht an mangelnder Intelligenz, wenn es mal ein bisschen holpert. Doch in dem Moment, wo es wichtig ist, fällt ihr manchmal nicht das ein, was sie jetzt bräuchte. Dann ist ein schnelles, einfaches Bild oft hilfreich. Und eine andere Möglichkeit des Perspektivenwechsels besteht im direkten Hinweis auf die grundlegenden Prinzipien der Natur. Herr Baczynski, welche Prinzipien meinen Sie? Na, ein Beispiel. In der Physik oder in der Natur gibt es zum Beispiel den Energieerhaltungssatz. Sprich, die Summe der Energie in einem System bleibt gleich. Kennt jeder, zumindest jeder, der ein bisschen Verständnis von Physik hat. Ob ich das gut finde oder nicht, ist vollkommen egal. Es ist ein Naturgesetz. Wenn das nun für Energie gilt, gilt es vielleicht auch für etwas anderes, wie beispielsweise die Summe der Verantwortung in einem System bleibt gleich. Das wäre dann der hypothetische Verantwortungserhaltungssatz. Ein Beispiel. Eine Führungskraft lädt sich alles auf die Schultern, übernimmt unendlich viel Verantwortung und beschwert sich dann, dass die Mitarbeiter nichts machen, keine Verantwortung übernehmen und man sie ständig kontrollieren muss. Die normale Reaktion der Führungskraft ist, dass sie noch mehr Druck macht, noch stärker kontrolliert und noch mehr Verantwortung übernimmt. Was natürlich auf Dauer nicht funktioniert. Nimmt man nun anhand des allgemeingültigen Energieerhaltungssatzes an, dass das auch für die Verantwortung gilt und die Führungskraft 90% der Verantwortung übernimmt, wie viel bleibt dann für den Mitarbeiter über? Ja, 10%. Das ist erstmal ein Schock. Was muss dann mit Blick auf das Gesetz getan werden, um das zu ändern? Genau. Es muss Verantwortung abgegeben werden. Also statt immer mehr zu machen, geht es darum, immer weniger zu machen. Herr Baczynski fragt mich ja, und wie reagiert eine gestandene, verantwortungsbeladene Führungskraft darauf? Ja, total überrascht. Findet es aber gleichzeitig logisch und nachvollziehbar und hat meistens den Impuls, das auszuprobieren. Wenn man an dem Punkt ist, kann man konkret prüfen, was die Führungskraft in ihrer Situation machen könnte und wie das konkret aussehen könnte. Denn mach weniger bedeutet hier nicht einfach weniger zu machen, sondern vor allem dem anderen die Möglichkeit zu geben, Verantwortung zu übernehmen. Herr Baczynski fragt, ja, nur müssen die anderen ja auch bereit sein, Verantwortung, sprich mehr Verantwortung zu übernehmen. Das Spannende ist ja, dass die Summe der Verantwortung in einem System gleich bleibt. Das ist das Gesetz. Und jetzt stellt sich die Frage, wer ist denn das System? Das hat nichts damit zu tun, wer von einem Organigramm her zu einer Abteilung gehört, sondern das sind die, die sich diesem System zugehörig fühlen. Also die, die an einem Strang ziehen und wirklich engagiert sind und Verantwortung übernehmen können oder wollen. Und darin steckt eine Möglichkeit zu erfahren, wer in meinem Team überhaupt noch dabei ist und auf wen ich bauen kann. Wenn dann einer dabei ist, der tatsächlich innerlich gekündigt hat, dann haben wir einfach ein anderes Thema. Herr Baczynski fragt mich, Frau Happig, wie wichtig ist Ihre Praxiserfahrung als Führungskraft im Coaching? Zu mir kommen Klienten mit Themen, die ich selber früher als Führungskraft hatte, also die ich selber eher und durchlebt habe und für die ich auch Lösungen gefunden habe durch eigene Praxiserfahrung und natürlich durch diverse Trial-and-Error-Prozesse. Ich habe aber keinesfalls den Anspruch, dass ich jetzt weiß, wie alles besser geht. Weil ich aber keine Theorie vom Pferd vermittle, gibt das meinen Klienten einfach viel Sicherheit. Auch arbeite ich immer weiter an meinen Themen. Und daher wird Coaching für mich auch ein lebenslanger Entwicklungsprozess sein. Herr Baczynski fragt weiter. Kleiner Themenwechsel. Was bedeutet Qualität im Coaching für Sie? Extrem viel. Wie gesagt, ich wollte in dem, was ich mache, zu den Besten gehören. Das bedeutet für mich eben auch nicht eine, sondern drei Coaching-Ausbildungen zu machen und sich immer weiterzubilden. Auch Zertifizierung spielt dabei eine Rolle. Ich habe mich 2006 von der ICF, der International Coach Federation, zertifizieren lassen, als, glaube ich, eine der ersten Beraterinnen Deutschlands, die die weltweit höchste Zertifizierungsstufe erreicht hat. Das war für mich sehr wichtig, und zwar nicht aus irgendwelchen Marketingstrategien, sondern aufgrund meiner Verantwortung meinen Klienten gegenüber. Qualität ist für mich also professionell und neutral sein, sich permanent weiterentwickeln und weiterbilden und sein Handeln reflektieren. Als Coach kann man nämlich so viel bewirken, und zwar im positiven wie im negativen Sinne, und da muss für mich die Qualität einfach stimmen. Herr Baczynski fragt mich, sind Sie aus diesem Grund dem DBVC beigetreten, also dem Deutschen Business Coaching Verband? Genau, ich habe mir zuvor verschiedene Verbände angeschaut und war auch in einigen drin, habe dann aber schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist. Der DBVC wurde 2004 gegründet und seitdem habe ich ihn mir auf der Agenda und habe immer beobachtet, wie er sich entwickelt. Etwa 4 Jahre später war ich davon überzeugt, dass er wirklich seriös ist. Aus meiner Sicht ist der DBVC der Verband für den Businessbereich mit den höchsten Ansprüchen und ein Ort für High-Level-Coaches, an dem man sich auf einem sehr hohen qualitativen Niveau austauschen und das Thema voranbringen kann. Und genau das erwarte ich von einem Berufsverband. Frau Happig, was würden Sie angehenden Coaches empfehlen? Haben Sie einen Tipp oder Ratschlag? Ich würde mal sagen, der erste wichtige Impuls ist, sich wirklich zu fragen, warum man Coach werden will. Was will man damit bewegen und bezwecken? Dann, wenn man als Coach wirklich berufstätig werden will, sollte man sich das gesamte Berufsfeld des Coaches ansehen und auch wirtschaftlich denken. Es gehört nämlich auch dazu, dass man an Klienten kommt. Herr Baczynski, man muss also wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen können. Naja, ja, und das gilt natürlich nicht nur für angehende Coaches, sondern generell. Natürlich habe ich auch schon viel ausprobiert, was nicht funktioniert hat und viel Geld für Blödsinn ausgegeben. Aber ich komme halt immer wieder zurück zu dem Punkt, mach das, wovon du überzeugt bist und das dann sehr konsequent und unter realistischen Bedingungen. Und bei mir war das immer der Erfolgsweiser. Also als ich Galileo gründete und gesagt habe, dass ich nur prozessorientierte, individuelle Begleitung machen werde mit Leuten, die zu mir passen und ich zu denen, da hat mein Umfeld gesagt, na, spätestens einem Jahr bist du tot. Coaching, das hat noch bei keinem geklappt und so weiter und so weiter. Doch nach einem Jahr, als alles erfolgreich lief, kamen die ersten Neider. Schließlich machte ich nur das, was mir Spaß macht. Aber Neid ist ja die primitivste Form der Anerkennung. Und diese Erfahrung bekräftigt mich nur in meiner Einstellung, das zu tun, wovon ich überzeugt bin. Herr Baczynski meinte, der eigene Erfolg ist also auch ein Richtungsweiser. Ja, schon. Früher auf meiner alten Webseite hatte ich als Slogan, der erfolgreichste Weg ist der eigene Weg. Es geht also darum, diesen Weg zu erkennen, zu verstehen und sich darauf zuzubewegen. Da steckt für meine Begriffe unheimlich viel drin, auch Verantwortung. Herbert Zinsky fasst zusammen. Verantwortung und Professionalität sind also im Grunde das, was man mitbringen muss, und Erfolg ist dann das Ergebnis? Ja, genau. So würde ich das sehen. Ich habe das alles, was ich mache, nie gemacht, um damit primär viel Geld zu verdienen, weil ich immer der Meinung war, wenn ich überzeugt bin von dem, was ich mache und es einfach gut ist, dann kommt der Erfolg, auch der wirtschaftliche, von allein. Und wenn es nicht stimmig ist, dann funktioniert es auch nicht. Also nehme ich nur Aufträge an, von denen ich überzeugt bin, dass sie für mich stimmig sind. Und dann kommen so schöne Aufträge und interessante Klienten und manchmal bin ich fast beschämt und denke, boah, so tolle Leute kommen zu mir. Und da muss ich mir selber immer erstmal auf die Finger klopfen und sagen, ja, warum denn eigentlich nicht? Herbert Zinsky meint, sie haben also immer gemacht, wovon sie wirklich überzeugt sind oder überzeugt waren. Was glauben Sie, was bringt die Zukunft? Wird es bei Coaching bleiben? Ja, Herr Baczynski, das Spannende dabei ist, mir wird überhaupt nicht langweilig. Das ist auch eine Frage, die ich öfters gehört habe. Immer die gleichen Themen, ist das nicht irgendwie langweilig? Und diese Frage überrascht und irritiert mich. Ja, es kann zwar sein, dass die Themen ähnlich sind, aber die Lösungen sind es nicht. Die sind immer individuell. Und von daher kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das jemals aufhört. Zudem verfolge ich immer wieder neue spannende Projekte, wie zum Beispiel Leaders Lab, die Online Mastermind, eine Austauschplattform für erfahrene Führungskräfte, die ich ins Leben rief. Und nächstes Jahr erscheint mein nächstes Buch, C-Level werden, sein, bleiben. Es beschäftigt sich sehr genau mit der Frage, die mich lange bewegt hat und auch viele meiner Klienten umtreibt. Wie kann ich in der Spitze eines Unternehmens erfolgreich sein, ohne mich verbiegen zu müssen? Wie kann ich als C-Level in der neuen Position auf der Top-Ebene souverän die neue Führungsrolle ausfüllen und die Zukunft des Unternehmens maßgeblich mitgestalten? Und das, obwohl mehr als 22% aller Neueinsteiger ins Top-Management scheitern. Und kein anderes Buch beleuchtet neben dem methodischen die menschlichen Aspekte beim Rollenwechsel an der Unternehmensspitze so in die Tiefe hinein. Kommen wir zum Schluss, Frau Habich. Sagen Sie bitte mal in einem Satz, was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? In einem Satz formuliert, der eigene Weg ist immer der erfolgreichste. Das ist tatsächlich mein Erfolgsgeheimnis und es prägt meinen außergewöhnlichen Lebensweg. Darüber prägt mich natürlich auch die Biologie, die meine Denkweise und meinen Coaching-Ansatz beeinflusst. Die Natur als das erfolgreichste lebende System aller Zeiten inspiriert eben nicht nur die Technik, sondern wird zum Vorbild und zum Muster im Coaching. Und mit Hilfe von allgemeingültigen, nachvollziehbaren Grundsätzen und Abläufen der Natur wird ein Coaching-Anliegen klar und erfassbar. So. Jetzt sind wir vor heute am Ende der Folge und ich hoffe, es war spannend für Sie und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle erhellend. Eine Frage bleibt mir noch. Haben Sie auch ein Führungsproblem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie die 1:1 C-Level-Transformation oder kommen zu Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga, mein Online-Gruppenprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Versprochen. In den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links und die Shownotes finden Sie unter Leistungsträger mit ae-blog.de/podcast und hier dann die Folge 100. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und teilen Sie sie gerne in Ihrem Netzwerk. Ganz, ganz vielen lieben Dank an Sie. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happich.